Stefan Irmer war das mit einer Komposition aus den Pech de Vieillesse, den Alterssünden von Gioachino Rossini. In seinem Spätwerk zeigt sich Rossini von seiner humorvollen Seite. Mehr als 100 kleine Klavierkompositionen mit so schönen Titeln wie Gefolterter Walzer, Asthmatische Etüde oder die eben gehörte Fehlgeburt einer Polka-Masurka. Humor hat oft auch mit Selbstironie zu tun und mit dem Scheitern oder zumindest mit dem Spiel damit. Und das, so scheint es, gilt ganz besonders für Alleinunterhalter. Warum das so ist und ob das überhaupt stimmt, was ich hier sage, darüber spreche ich jetzt mit dem Schauspieler und Komiker Olli Dittrich. Guten Morgen, Herr Dittrich.
Guten Morgen.
Ich freue mich ja sehr, mit Ihnen sprechen zu dürfen, aber bevor wir das tun, hören wir erstmal das hier.
Ja, Dr. Jäger?
Guten Abend, Herr Dr. Jäger. Ich habe einen ausländischen Studenten zur Untermiete. Und den beköstige ich auch.
Ja.
Und nun habe ich für ihn Kohlrouladen aufgesetzt. Und nun habe ich in der Kochnische, da habe ich also einen Wellensittich. Mhm. Der heißt Hansi.
Aha.
Und nun lasse ich ihn manchmal frei rumfliegen, nicht, dass er auch mal raus kann. Nicht, nun hat er ein bisschen also gekränkelt, nicht, und
ja,
auch das Gefieder sieht nicht mehr so hübsch aus. Nicht. Und nun
ja,
ist er in, als ich dann die Kohlroulade aufgesetzt hatte gerade, nicht, dann ist er in den Topf reingestürzt. Nicht.
Ja.
Nun kann ich furchtbar schlecht gucken. Ich bin trage eine Brille, nicht, mhm, und nun konnte ich ihn denn nicht wieder rausfischen. Nun ist er zerkocht mit der Roulade.
Ja.
Nicht? Nun hat mein Student, hat das Essen aber so gut geschmeckt, nun fragt, hat er gefragt, also nach dem Rezept gefragt. Nicht? Und nun, also er war so begeistert.
Ja.
Und nun habe ich ein schlechtes Gewissen. Nicht? Nun wollte ich Sie mal fragen, das mit dem Wellensittich kann ich doch wohl unmöglich sagen. Was meinen Sie dazu?
Ja, da würden Sie sich auf alle Fälle strafbar machen, denn die Verabreichung von Singvogelfleisch und deren Zubereitung ist sowohl vom Tierschutzgesetz auch, als auch vom internationalen Genussmittelabkommen für Singvögel in der Bundesrepublik noch nicht erlaubt.
Ja, schönen Dank.
Ja.
Dann werde ich ihm das nicht sagen.
Ja, bitte.
Ja, danke schön. Ist immer gut, wenn man mal einen Experten fragen kann.
Großartig.
Das waren, ja, das waren jetzt aber gar nicht Sie, Olli,
nee,
Dittrich, dem wir hier zugehört haben, obwohl Sie sowas in der Art ja auch ganz gut machen könnten, glaube ich. Aber das war Heino Jäger.
Und das war Heino Jäger, mein großes Vorbild. Es ist ein Mysterium, finde ich. Es ist ein großes, bedeutendes Stück deutsche Kulturgeschichte, an dem dieses Land wirklich mit Bravour vorbeigegangen ist. Leute wie Eckhard Henscheid und Robert Gernhardt und Loriot natürlich haben ihn wirklich zutiefst verehrt. Alle haben den gekannt und haben gewusst, was er für eine besondere Ausnahmestellung eigentlich genießt.
Hans-Dieter Hüsch, der hat ihn entdeckt,
genau,
und auf die Bühne gebracht und der hat ihn als erbarmungslosen Ohrenzeugen bezeichnet. Was,
ja,
meinte er denn damit? Also er hat auch gesagt, der macht uns alle nach, damit wir uns nichts vormachen können.
Ja,
ich glaube, das fasst
Satz,
so ein paar ganz gute Sachen zusammen. Ne?
Das ist ein guter Satz, ja, ja.
Mhm.
Hüsch hat auch mal gesagt, irgendwie mochten sie ihn nicht, er war ihnen irgendwie zu unappetitlich. Das fand ich auch so einen guten Satz. Ja. Zu nah dran.
Ja.
Er ist einfach vielleicht zu nah dran gewesen. Also nochmal, das ist das, was, also meine große Leidenschaft, die das wirklich entfacht hat, damals schon und sich zumindest in dem, wie ich das sehe, was ich selber so mache, so ein bisschen sozusagen die Leitlinie bildet, so möchte ich eigentlich sagen. Das, an dem ich mich orientiere und auch aufrichte, ist eigentlich nicht auf die billige Pointe zu gehen, ich versuche es zumindest, sondern eher durch das Genre, eher durch die Stimmung, durch die Atmosphäre, durch ein Milieu, eine Situation zu erzeugen, die der Wahrheit entspricht, obgleich sie vollständig ausgedacht ist.
Ja, ja, so ausgehend von der Wirklichkeit und dann teilweise aber ins völlig Absurde und Surreale geradezu,
genau,
das zu drehen und das in unterschiedlichen Rollen. So eine schräge Rollenprosa mit so anarchischem Witz.
Genau.
Das könnte man so ein bisschen, ist das das Jägerprinzip? Und ein bisschen,
naja,
auch das Dittrich-Prinzip?
Naja, Prinzip.
Ja,
ich bin ein bisschen vorsichtig mit,
okay,
diesen akademischen Stempeln,
die
wir,
ja,
da. Nein, Sie wissen, was ich meine. Also,
hm,
ich bin da auch eher sehr klemmig, wenn es dann darum geht, die eigene Arbeit Arbeit zu bewerten. Ich tue das, was ich liebe. Mhm. Und das hat sich über den langen Weg, wenn es jetzt um die Komödianterie geht, den langen Weg über klassische Sketche und wirklich witzige kurze Szenen oder Figuren immer weiterhin entwickelt, immer mehr davon wegzulassen und auch das Prinzip der Täuschung zu benutzen, um die Leute, sagen wir mal, aufs Glatteis zu führen und dann vielleicht mit einem noch größeren Aha-Effekt zu versorgen, wenn sie denn dann natürlich spätestens durch meinen Namen vielleicht, der draufsteht, bemerken, mhm, Moment mal, das kann ja gar nicht echt sein.
Nee.
Aber ich benutze die Mittel und auch, wenn wir jetzt über Fernsehen reden, diese 8 Zyklusfilme zum Beispiel, die ich im Laufe der letzten 4 Jahre für die ARD gemacht habe, wo jedes ein Einzelstück ist und genau diesem Prinzip folgt, Genres zu benutzen, Inhalte zu benutzen, Archivmaterial zu benutzen, Schnittmethoden, Bildsprachen zu benutzen, die genau so sind wie, was weiß ich, eine Dokumentation, die wir dann nach den Tagesthemen sehen oder so, aber im Grunde genommen kompletter Nonsens sind.
Man muss nur ein ganz kleines bisschen drehen an dem an der Realität und auf einmal wirkt sie total absurd. Und das
zeigt, was es ist in Wahrheit.
Heino Jäger hat das sehr toll hinbekommen, bekommen Sie sehr toll hin, ich muss Sie jetzt nicht loben, aber trotzdem, das ist so. Und irgendwie bei aller Flapsigkeit ist das ja auch total präzise, was Sie da machen. Also das Timing, die Sprache, die Kostüme, wie viel Planung ist denn da drin und wie viel Raum bleibt da für Improvisation?
Sowohl als auch. Also ich habe ein bisschen, sagen wir mal so, nach meinen Talenten und meinen Vorlieben das ein bisschen spezialisiert und ich mache das so, wie das für mich am besten ist. Das musste ich aber auch erst rauskriegen, dass ich zum Beispiel in der höchsten Not, in Anführungszeichen, eigentlich fast das Beste zu leisten imstande bin. Heißt, wie ich immer sage, wenn ich mit den Füßen vorne an der Klippe stehe und die gucken schon 20 Zentimeter über den Klippenrand und von hinten weht der Wind und man wackelt schon leicht Richtung Abgrund, dann fallen mir die allerbesten Sachen ein.
Also ein bisschen auch so ein Adrenalin-Junkie, oder?
Naja, aber deswegen baue ich zum Beispiel alle diese Formate immer so, dass die absolut präzise durchgeplottet sind. Also wir wissen ganz genau, was an Inhalten geplant ist, was sozusagen physisch geplant ist, eben von der Location über Requisite, Ausstattung, Kostüm, Maske, bla 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 bla. Das muss alles auf den Punkt stimmen. Ebenso, was wir an Inhalten dort am Ende haben wollen. Und dann ist es aber so, dass ich, wenn es ins Dialogische geht oder auch ins Monologische und die Figuren irgendetwas machen, dass ich sehr genau alles im Kopf habe, den gesamten großen Kuchen und dann aber frei agiere. Ja. Dadurch bekommt es eine Authentizität und eine Echtheit des Moments, die, sagen wir mal, dem Ziel, am Ende die Leute auch ein Stück weit aufs Glatteis zu führen, noch näher kommt, weil es eben wirklich der Moment ist, wo es entsteht.
Genau, das ist der Moment, wo es entsteht. Und da sind wir ja auch, jetzt müssen wir ganz kurz, die Zeit ist zwar schon fortgeschritten, natürlich über Ditsche reden, wo das ja auch exemplarisch vorgeführt wurde in diesem ganzen Alltags Schmodder, in dem das alles stattfindet. Am besten, am liebsten würde ich ihn kurz selbst sprechen.
Ditsche, ja, der
ist er da?
Ich muss mal gucken. Ja, er ist da, Mensch.
Ach Mensch, das ist ja super. Na,
wer ist denn da am Telefon?
Sie im Urlaub, ich habe Sie schon lange nicht mehr gesehen. Hier, Georg Brandl ist mein Name. SR2.
Ja. Ich wohne nicht in Urlaub drin, ich habe kein Geld in Urlaub zu fahren. Ah. Wir haben früher, als ich früher ein Kind war, jetzt mal sagen, da haben wir immer die Rollläden runtergelassen und haben über die Sommerferien im Keller gewohnt, damit die Nachbarn denken, wir haben Geld, damit wir verreisen können.
Ah, man muss schon ein bisschen Fassade machen, ne? Wie alle, ne? Und gibt's noch irgendwie eine Weltidee, was aktuell ist? Denken Sie über was nach?
Ich denke den ganzen Tag über irgendwas nach, aber das Letzte, worüber ich nachgedacht habe, war, glaube ich, was war denn das noch mit Kim Jong-un, glaube ich.
Ah.
Irgendwas, wie er in der Luft fliegen kann. Und ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es vergessen.
Ah, dann vielleicht doch besser zum HSV in die zweite Liga gehen, oder?
Ja, das macht schon nichts, dann kommen sie wieder hoch.
Okay.
Wo soll man hingehen, wenn man ganz oben ist? Da kannst du nicht weitergehen.
Stimmt, da gibt's keine Wege mehr. Ach, vielleicht gehen sie mir doch lieber nochmal an Herrn Dittrich, oder?
Ja, hier, warte mal, hier, das ist für dich.
Ja.
So.
Ja, den wird man irgendwie nicht mehr richtig los, den Dittrich.
Ja,
geht ihn auch so, oder?
Naja, ach nö. Nö. Nein, Mantel an, Mantel aus.
Okay.
Der wohnt so lange schon in mir, also lange bevor, ich sag immer, als das alles hier noch Weideland war, wirklich lange bevor wir von Comedy geredet haben, von Comedy-Fernsehen, lange bevor es solche Bühnen gab für Stand-Up-Comedians oder so, habe ich schon angefangen, kleine Hörspiele zu machen und irgendwelchen kruden Unsinn auf meinem Anrufbeantworter. Das war wirklich damals alles noch vor Online, vor Smartphone, vor HD.
Mhm.
Und unsere Verbreitung Verbreitungsmöglichkeiten die analogen Wege waren, ne? Musikkassetten, die wir irgendwie mit Vierspurgeräten habe ich Sachen aufgenommen mit verschiedenen Stimmen und habe das dann eben auf meinem Anrufbeantworter publiziert.
Auf dem Anrufbeantworter.
Genau. Schön, und ja. Und jeden Tag wechselndes Programm und so entstand Ditsche eigentlich als so eine Hamburger Figur, die den Leuten nur kurz, wenn einer anruft, eben nicht sagen, hier ist der und der und bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, sondern er hat dann immer tagesaktuell irgendwelchen Quatsch erzählt.
Super, die Nummer hätte ich gerne mal.
Ja, da wohnt jetzt inzwischen jemand anderer. Aber die Takes habe ich alle noch. Also das sind 50, 60 Hörspiele, die ich damals gemacht habe. Also vielfach auch so Sketche, wo ich dann mit mir selber irgendwelchen anderen Unsinn erzählt habe. Aber als das dann zu aufwendig wurde, kam dann Ditsche. Ein Mikrofon, eine Aufnahme und los geht's.
Ja, der klassische Alleinunterhalter. Da sind wir jetzt beim Thema. Aber irgendwie auch eine ziemlich gescheiterte und einsame Figur, so ein bisschen der Ditsche. Ne? Also so ein bisschen deprimierend auch. Da könnte man nochmal so einen kleinen Bogen am Schluss zum Heino Jäger schlagen. Der hat es ja auch nicht leicht gehabt in seinem Leben. Am Schluss wurde er irgendwie in die Psychiatrie eingewiesen, entmündigt und ist dann im Pflegeheim gestorben. Ist der so ein tragisch gescheiterter, der Humorgeschichte?
Ach, das weiß ich nicht so genau. Ich würde jetzt auch Ditsche oder mich sowieso nicht, aber auch Ditsche nicht mit Heino Jäger vergleichen. Allein schon, weil Ditsche eine Kunstfigur ist und Ditsche das Herz am rechten Fleck trägt. Natürlich ist es einer, der wenig hat oder nichts hat und ein klassischer Schwadronneur mit dem Herz am rechten Fleck. Ditsche guckt immer und dafür sorge ich und achte ich seit fast 300 Episoden jetzt darauf, gleichwohl wir improvisieren und man nie genau weiß, was passiert, dass er immer von unten nach oben guckt. Also die Figur wird nie denunziert und es wird manchmal auch traurig vielleicht, auch mal tragisch, aber es wird nie so, dass man, wenn man über ihn lacht oder über das lacht, was er erzählt oder was gerade passiert, man ihn sozusagen zum Abschuss freigibt. Ja. Und ich würde auch sagen, dass das, wenn überhaupt, als Bindeglied auch bei Heino Jäger nicht der Fall war. Also es hat wahrscheinlich viele, viele Leute gegeben und da können die ihn wirklich kannten und begleitet haben und auch diesen Zeitgeist mit ihm zusammen anders inhaliert haben als ich, vielleicht viel besser beurteilen. Aber ich glaube, sich lustig gemacht oder das, glaube ich, hat sich niemand über ihn großartig. Sie haben ihn nur einfach nicht wahrnehmen wollen, weil er ihnen auf eine Art und Weise kam, die man nicht einschätzen konnte.
Ja. Jetzt im Oktober, haben Sie gesagt, haben Sie ein Programm mit Heino Jäger-Stücken. Wo ist denn das und was ist das?
Ja, also ich lese seit vielen Jahren immer mal wieder da, wo es passt und wo es richtig ist, unter anderem in der Kulturkirche in Hamburg-Altona, jedes Jahr zu Ostern. Und jetzt habe ich eine Einladung bekommen ins BE, also der Berliner Ensemble. Am 5. Oktober ist das um 20 Uhr und dort lese ich Werke von Heino Jäger, was mir wirklich ein großes Fest ist und das ist ein so tolles Haus und das wird jetzt mal der erste Schritt sein.
Also da kommt zusammen, was zusammen gehört. Olli Dittrich, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mit dem bekennenden Humorarbeiter habe ich über sein Vorbild Heino Jäger gesprochen und über die Kunst des absurden Rollenspiels und auch ein bisschen die Einsamkeit des Alleinunterhalters. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.